Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oskar, schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Fandays, alle Derbys an einem Tag. Die große Frage, Lyon, ist das wirklich ein Derby für Clermont?
Ja, doch schon. Allein schon erstmal natürlich auch ein Hallo von mir in die Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Ja, ich denke doch, also 2 Stunden nur mit dem Auto entfernt, das ist, denke ich, dann doch das Derby, was so aktuell ja vielleicht das ist, was man so vermarkten kann. Sicherlich auch ein Derby in Anführungszeichen Toulon-Clermont, aber das ist dann doch zumindest geografisch so weit voneinander entfernt, dass es für die Fandays nicht in Erwägung gezogen wurde, was ich auch verstehen kann. Von daher für alle Rugby-Traditionsfreunde sicherlich kein so großes und wichtiges Derby für uns als Spieler, aber und sicherlich auch für die Vermarktung kann man es doch schon als Derby hinstellen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich kein großer Fan von diesem Konzept Fandays bin. Werden wir sicherlich auch noch dazu kommen. Das ein oder andere Spiel, bei dem man sicherlich durchaus drüber streiten kann, dass es wirklich ein Derby ist oder nicht. Das ein oder andere Spiel, bei dem wir definitiv wissen, dass es ein Derby ist. Aber zu all dem kommen wir gleich. Vorher noch ein ja recht gestutzter Newsblock, muss man doch sagen. Vor allem wenige Dinge, die wirklich final sind. Was aktuell final ist, in jedem Fall der Finaltag der Frauen findet in Osch statt, im Stade Jacques Fourou. Allerdings dort mit dem kleinen Minus im Vergleich zu den letzten Jahren, dass die erste Liga dort nicht mit dabei sein wird. Das ist eine Neuerung, wo die erste Liga ihr Finale abhalten wird. Das ist noch unbekannt. Zumindest konnte ich diese Information bis jetzt nicht finden, was ich recht überraschend finde. Lange ist das ja nicht mehr hin. Falls ihr da mehr wisst, lasst es uns gerne wissen.
Aber vielleicht noch, um Finaltag zu erklären. Finaltag, soweit ich weiß, ist der Tag, wo alle Leute oder in diesem Fall Frauen und Zuschauende zusammenkommen und eigentlich alle Meisterschaften ausspielen, so von der größten Freizeitliga bis eben eigentlich zu den Frauen. Und ich komme jetzt sozusagen zum ersten Frauen-Top 14, also der Elite 1. Und ich kann mir vorstellen, dass man das abkoppelt davon, einfach um diesem Image des Amateurs-Rugbys zu entfliehen und wirklich zu sagen, es ist ein Profi-Wettbewerb in Anführungszeichen. Wir geben den Profi-Voraussetzungen und vermarkten es halt mit einem anderen Stil. Das wäre so meine erste Überlegung.
Ja, das ist möglich. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil das Schöne in den vergangenen Jahren war ja dadurch, dass du ja, ich weiß, will jetzt nicht lügen, 10, 20 Teams mehr wahrscheinlich vor Ort hattest, dass du natürlich auch eine relativ hohe Garantie hattest, dass das Stadion relativ voll ist. Das war natürlich immer ganz schön. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man wir hatten die Frauen Six Nations jetzt, die beiden Spiele in Frankreich, waren beide ausverkauft, beide mit 14.000 bis 16.000 Zuschauenden. Man wird sicherlich in den nächsten Jahr darüber zu übergehen, in noch größere Stadien zu gehen. Also ein Stadion mit 20.000, 30.000 Plätzen Kapazität. Und auch das haben sie ja schon durchaus ausverkauft, in Grenoble zum Beispiel. Ist natürlich die Frage, ob sich das auch auf den Club-Rugby überträgt. Ja, die Zuschauerrekorde, die ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren alle aufgestellt wurden, die waren ja alle ganz gut, aber die kamen natürlich alle in Zusammenhang mit Männerspielen. Mhm. Und da muss man natürlich schauen, inwiefern sich das überträgt. Ich kann natürlich nur hoffen, dass, wenn man es in eine größere Stadt gibt, dass dann noch der Zuschauerantrag da sein wird.
Oh, zum Beispiel ein Brief, ne? Also ein Brief war ja ausverkauft.
Brief war ausverkauft, auch, ja. Genau. Ja. Der letzte Finaltag der Frauen war nicht ausverkauft. Das hat allerdings auch in Bourgoin stattgefunden, was natürlich keine Metropole ist. Im Jahr davor in Bordeaux war es ausverkauft, in dem Stadion, wo aktuell die Girondins spielen. Also durchaus auch kein winziges Stadion. Muss man schauen.
Wenn wir schon bei Stadien sind, auf unserem schlauen Zettel steht was zum Rechtsstreit im Stade de France. Und das ist wohl gut für den französischen Verband, oder Marc?
Genau, das ist jetzt noch... Also die Sache war ja folgende, wir haben darüber berichtet, dass der Vertrag für die Verwaltung und Vermarktung des Stade de France an Gilles Evens gegangen ist, der Firma vom jetzigen oder vom neuen LNR-Präsidenten Yann Roubert. Also überraschenderweise, muss man auch in Fairness sagen. Es gab eine geforderte Mindestinvestition auf Seiten der Ausschreibung von 225 Millionen Euro oder irgendwas in die Richtung. Also noch keine kleine Summe. Und Vinci Bouygues, oder das Duo Vinci Bouygues, die das Stade de France die letzten 12 Jahre, glaube ich, vermarktet haben, haben eine sehr, 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 sehr viel höhere Summe für die Vermarktung des Stadions geboten, als es Gilles Evens getan haben. Also 200 Millionen mehr, irgendwas in dem Dreh. Also das war schon eine wirklich, wirklich signifikante Summe. Und ja, überraschenderweise hat dann Gilles Evens die Ausschreibung gewonnen. So richtig versteht niemand weshalb. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das, was ich mir vorstellen kann, und das ist ja eine Sache, über die wir im Vornherein auch geredet haben, das, womit das Stade de France am meisten Umsatz macht, ist Rugby. Insbesondere die französische Rugby-Nationalmannschaft. Niemand bringt im Stadion mehr Geld ein. Und der französische Verband hatte Yann Roubert ein Unterstützerschreiben ausgestellt, was vielleicht einen Einfluss genommen haben kann. Der französische Verband steht bekannterweise sehr, sehr klamm da und hat von Gilles Evens einen sehr vorteilhaften Vertrag für die kommenden 12 Jahre angeboten bekommen und wohl auch unterschrieben, indem sie sehr viel günstigere Konditionen zur Miete haben und aber eben auch nur noch verpflichtet werden, 4 Spiele im Jahr im Stade de France zu machen. Das heißt, in einem Jahr, wo es zum Beispiel 3 Heimspiele in Six Nations gibt, müssten sie also auch nur noch 1 Spiel im November im Stade de France machen. Das Stade de France, wir haben es mal vorgerechnet, rechnet sich eigentlich erst so ab 68.000 Zuschauern. Heißt also, ein Spiel wie zum Beispiel jetzt gegen Japan im letzten Jahr, das könnte man also im Velodrom stattfinden lassen oder in Toulouse oder in Bordeaux oder in Lyon. Das ist also der Vorteil, dass man dort eben diese Minusspiele wie eben gegen Japan oder Samoa, Fiji, wie auch immer, eben nicht mehr im Stade de France spielen müsste und dort eben dadurch mehr Flexibilität gewinnt, was natürlich nicht heißt, dass sie nicht noch mehr Spiele im Stade de France buchen könnten. Jetzt haben wir 2 Dinge. A, versteht noch niemand so ganz genau, wie GL Events eigentlich plant, Geld zu verdienen. Das ist noch etwas.
Das ist immer wichtig eigentlich, ne?
Eigentlich schon, aber so richtig gut. Klar, der französische Fußballverband wird nicht die gleichen Konditionen bekommen wie der französische Rugbyverband. Auch klar, ja, es können dann auch mehr Konzerte stattfinden, auch klar. Aber so ganz erschließt sich mir das noch nicht. Und auch den Experten, die Verträge ein bisschen detaillierter gesehen haben als ich, die können damit jetzt auch noch nicht so ganz viel anfangen. Die andere Sache ist natürlich, dass Winsie Week ja Klage eingereicht hat, dass wie diese Ausschreibungs- oder die Vergabe gelaufen ist und entsprechend sowohl die Vergabe als auch der Vertrag mit GL Events bzw. der Betreiberfirma vom Stade de France natürlich noch nicht rechtskräftig ist. Frankreich hat wieder, oder der französische Rugbyverband hat wiederum Klage eingereicht, dass der geschlossene Vertrag mit den Konditionen so oder so gültig sein sollte, egal wer jetzt nur diesen Rechtsstreit gewinnt und auch, falls dieser Rechtsstreit im November noch nicht beigelegt ist, diese Konditionen schon gelten sollten, wenn dann die Spiele im November dort stattfinden. Also alles noch sehr hypothetisch. Ich glaube nicht, dass der französische Verband wirklich eine Handhabe dafür hat, Vinci Bouygues, sollten sie die Klage gewinnen, dazu zu zwingen, einen Vertrag mit einer Firma zu honorieren, die ja dann offiziell nichts mit dem Stadion zu tun hat. Aber ich bin kein Jurist. Also,
ich lasse mich da natürlich nicht.
Man kann nur munkeln und mutmaßen. Also muss man mal schauen. Und apropos Jan-Robert und Gilles Evans, er hat sich ebenfalls, diesmal aber in seiner Funktion als neuer Präsident der Ligue Nationale de Rugby, also dem französischen Ligaverband, geäußert, und zwar zugunsten einer Verkleinerung des Rugby Champions Cups.
Das müsstest du doch gut finden, oder, Marc?
Ich persönlich
18 bin Teams. Würde dann heißen, weniger französische Teams, oder welcher Verband macht Abstriche?
Alle eigentlich.
Alle, okay.
Also es sollen dann jetzt genau 5 englische Teams, 6 französische, also statt 8. Mhm. Und aktuell sind's ja quasi 8-8-8.
Ja. Würde dann heißen, 6 für den Champions Cup, 8 für den Challenge und 2 machen gar nichts? Nee.
Also ich denke mal, dass das natürlich im Gegenzug heißt, dass der Challenge Cup ein bisschen aufgepustet wird, aber der ist ja aktuell auch kleiner. Persönlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Also er stößt eben an, dass nur noch die, also wie gesagt, Verkleinerung von 24 auf 18 Teams, darüber hinaus sollen nur noch die Tabellenersten direkt ins Viertelfinale kommen und das wie in der Top 14 Pro D2 Barrage-Spiele geben, wer denn nun mit in das Viertelfinale mit aufrückt. Persönlich geht mir das, verstehe ich, dass es eine Kompromisslösung sein wird und sein muss, und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde schon, dass mir das nicht ansatzweise weit genug geht. Ich würde mir einen viel kleineren Champions Cup wünschen, vielleicht sogar nur mit 12 Teams. Und entsprechend auch den Challenge Cup noch deutlich verkleinern, sodass es auch was wert ist, sich für den Challenge Cup zu qualifizieren. Und das nicht einfach so eine geschenkte Sache ist. Aber es ist schön, dass das zumindest angestoßen wird. Ich meine, am Ende des Tages ist das natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Der französische Verband versucht wieder Spieltage zurückzugewinnen. Und den Champions Cup auch einfach zu verkleinern, zu verkürzen. Das ist eine Bestrebung, die es von allen drei Ligen seit Jahren gibt. Deswegen sind wir auch mit diesen merkwürdigen, unverständlichen Systemen gestrandet. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, der, was er auch ganz richtig sagt, der Champions Cup würde damit etwas elitärer, und das muss er auch ganz klar
werden. Das ist ja auch der Sinn von einem, das heißt ja auch nicht umsonst Champions Cup. Geht um die Champions, also es soll elitär sein. Wir haben noch eine weitere News, die eigentlich aus, ja, zumindest der Sicht deutscher Rugby-Fans vielleicht etwas weniger, zumindest die interessanteste ist, aber vielleicht nicht die, mit der man so am glücklichsten ist, denn Tim Menzel wird Valence Romain am Ende der Saison verlassen. Wohin genau? Marc und ich haben ja am Anfang sozusagen unter uns schon mal gerätselt, aber wir wissen es beide nicht. Marc hat einige Vorschläge oder einige Ideen, die gar nicht mal so schlecht sind. Kommen wir da sicherlich noch dazu. Aber ich glaube, und auch von meiner Seite aus, ist es natürlich schade, dass er da nicht mehr zum Zug gekommen ist. War dann sicherlich auch schon absehbar. Aber gut, Marc, wo geht er also hin?
Wie gesagt, ich möchte an der Stelle dazu sagen, dass ich es nicht weiß. Das hier ist pure Spekulation, aber das ist bei Transfer-News ja meistens, ich meine, wir kennen es alle aus dem Fußball, wo man das Glücksrad hat, welcher Spieler zu welchem Verein geht. Und daher werfe ich das auch einfach mal in den Raum. Für mich würde Sinn ergeben, sollte Renn in die dritte Liga aufsteigen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da nochmal ein, zwei Jahre ranhängt. Der gute Mann ist, ich wollte gerade sagen, nicht mehr der Jüngste, wer ist in meinem Alter. Das ist eine sehr nüchterne Feststellung. Von daher der Schritt runter in die dritte Liga sicherlich auch für den Körper nicht unbedingt die falsche oder die schlechteste. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hat er ja lange gespielt. War ja lange in der Bretagne generell, also zwischen Rennen und Wann. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich bin gespannt. Auch ich glaube, auch dafür müsste Rennes wahrscheinlich erstmal aufsteigen. Aber dazu kommen wir nachher noch.
Kommen wir nachher noch. Erstmal aber, bevor wir zur dritten Liga kommen, gibt es die Top 14, bevor dann dieses Wochenende spielfrei ist und sich alle auf die Champions Cup und Challenge Cup Halbviertelfinale, was auch immer, konzentrieren werden. Halbfinale, richtig?
Halbfinale.
Halbfinale, genau. Also Das werden dann also gute Spiele werden. Aber gut, kommen wir also nochmal zurück auf die Top 14 und zu den Derbys. Eins, was sicherlich ein Derby war, Toulouse-Castres. Castres, ja, ich glaube, nur eine Stunde entfernt von Toulouse. So, ja, ein Vorort, wenn man so möchte. Und ja, relativ deutlich 52-6. Zum Spiel muss man also nicht viel verlieren. Aber, und das ist wichtig, im Sondertrikot hat Toulouse gespielt. Und Marc, wie fandest du es? Du bist unser Trikot-Experte.
Ich fand's echt schick.
Bestellt, also, direkt bestellt?
Das noch nicht, weil da hat mein Kontostand noch ein bisschen mitzureden. Aber ein sehr, sehr schönes Trikot. Das ist jetzt, also für den Kontext, das war wieder ein Weltraumtrikot. Das zweite Mal, dass die ein Weltraumtrikot jetzt haben. Sie hatten vorletztes Jahr eins.
Warum Weltraum? Jetzt mal, wenn ich mal ganz naiv fragen darf. Was haben die damit zu tun? Irgendwie, werden die von Elon Musk gesponsert oder was weiß ich?
Das nicht, aber es gibt zwei Gründe tatsächlich. Also inoffiziell drei. Zum einen sitzt ja die europäische Space oder the European Space Agency, die ESA, sitzt in Toulouse. Ja, auch einer der Gründe, weshalb Toulouse eine sehr, sehr teure Stadt ist. Mit der ESA, mit Airbus und mit Peugeot leben dort sehr, 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 sehr viele Ingenieure, die bekannterweise nicht unbedingt schlecht verdienen. Also entsprechend Toulouse nicht unbedingt eine günstige Stadt, aber das nur da am Rande. Genau, und es gibt ja auch die Weltraumstadt direkt vor den Toren, also in Flughafennähe, die man auch gut besichtigen kann, habe ich mir sagen lassen. Genau, und darüber kommt eben der Bezug. Darüber hinaus hat Frankreich in den letzten Jahren ja genau einen ISS-Astronauten gehabt, nämlich Thomas Pesquet, der nicht nur großer Rugby-Fan ist, sondern auch aus Toulouse kommt. Und entsprechend auch dort wieder diese Verbindung herstellt. Der dritte inoffizielle Grund ist natürlich, dass man als erfolgreichster Verein in Europa natürlich auch mit seinem eigenen Sternenhimmel auf dem Trikot antreten kann. Und das
gibt guter Punkt, fünf Sterne, ja. Nee, muss man auch wirklich sagen, das Trikot sah gut aus. Ich habe es ja auch gesehen auf Instagram. Er wird sicherlich auch relativ schnell ausverkauft sein, wenn man es überhaupt noch bekommen kann. Ist ja auch in diesem Schwarz gehalten, richtig? So dieses Schwarz, genau. Sternhimmelmäßig. Ja, ein richtiger Banger und ich denke für den einen oder anderen Toulouse-Fan sicherlich einen Grund dazu zu schlagen.
Ja,
das glaube ich auch. Über die Worte auf dem Platz, das können wir überspringen, das ist ein relativ deutliches Resultat. Also wenn Castres 6 Punkte erzielt, was soll man noch groß sagen? Interessanter ist dann doch vielleicht unser Derby Clermont-Lyon, 39-31, ein Spiel, was wir lange dominiert haben, bis dann kurz vor Schluss Lyon zwei schnelle Versuche legt. Man schon denkt jetzt aber, ne? Aber wir haben dann noch, oder hat, glaube ich, den Versuch gelegt, den wichtigsten, das irgendwie auch so ein Ausrufezeichen wird, stand ja dann doch vom einen oder anderen viel in der Kritik. Aber das ist natürlich immer die beste Herangehensweise, einfach auf den Platz zu antworten und diesen Versuch dann zu legen. Und natürlich auch für uns super wichtig gewesen. Ich meine, Lyon war vor diesem Spieltag auf dem 6., wir auf dem 7. Platz. Es ging also um die Top 6 und diese 4 Punkte und gleichzeitig eben auch 0 Punkte für Lyon. Es sind halt unglaublich wichtig, weil diese Qualifikation jetzt mit Blick auf die Tabelle spielt sich vom 6. bis zum ja fast 8. oder 9. Platz ab. Also kann sich eigentlich noch nicht jeder irgendwie qualifizieren. Dementsprechend ist es dieser ein Punkt von Lyon auch wegzunehmen unglaublich wichtig. Und ich glaube, da kann man zumindest aus unserer Sicht noch wirklich mit zufrieden sein.
Ja, also man kann sogar fast noch weitergehen. Also theoretisch, also es ist ein Sieg zwischen dem 6. und dem 11. Platz. Da ist wirklich noch alles drin, wobei ich auch sagen muss, dass von diesen Teams, die da jetzt rein rechnerisch noch Chancen haben, vielleicht das ein oder andere Team dabei ist, das sich nicht unbedingt in Playoff-Form gezeigt hat im Laufe dieser Saison. Kommen wir aber sicherlich zu den Kandidaten, wenn wir schon dabei sind. Aber ja, also ein beeindruckender Sieg. Also von der mentalen Seite, auf der einen Seite, also weiß ich auch nicht, ist ja von außen immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber hatte schon das Gefühl, dass es so ein Spiel ist, dass man in der Mitte der Saison vielleicht nicht unbedingt gewonnen hätte. Und ich fand vor allem, wie auch in Toulon, hat sich das Gedränge deutlich besser gezeigt. Ich will nicht sagen, dass es vorher eine Schwachstelle war, aber vielleicht...
Ja doch, schon, wir waren das schlechteste Gedränge der Top-Kartors.
Ja gut, okay, ich wollte es nicht so drastisch formulieren. Aber es hat sich, also wie auch in Toulon, jetzt auch gegen Lyon, fand ich sehr, sehr stabil. Und das natürlich auch gerade in Frankreich ein sehr großer Faktor, wenn man Spiele gewinnen will.
Wir haben auch wirklich viel dafür gemacht, ey. Also, frag nicht. Frag nicht. Wir waren halt die, ich glaube, wir sind die drittbeste Gasse gewesen, aber das schlechteste Gedränge. Und das geht ja irgendwie nicht zusammen, aber scheint sich auszuzahlen. Genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, und du, meine, wie gesagt, ist ja, sind noch alles offen, also nur noch kurz für euch, für den Kontext, Lyon immer noch, also laut meiner Tabelle hier immer noch auf dem 6. Platz, aber punktgleich mit 48 Punkten mit Clermont und La Rochelle, Montpellier auf 47 Punkten, Racing auf 45 und Pau auf 44, da ist wirklich noch alles offen. Bayern haben sich überraschenderweise ja doch oben festgesetzt, auf dem 4. Tabellenplatz, sind zu Hause weiter ungeschlagen, auch wenn sie natürlich dieses Spiel nicht zu Hause gespielt haben, sondern im Anoeta, beziehungsweise in der Real Arena von Donostia, von, ja, nicht ganz ausverkauftem Haus, aber immer noch 32.000 Fans, das finde ich immer noch sehr, sehr anständig, also 14.000 mehr als, oder sogar noch mehr als ins Jean Roger gepasst hätten. Das Wetter hat leider nicht ganz mitgespielt. Es war kein sportliches Highlight, dieses Spiel zwischen Bayern und Pau. 27-22 haben wir ein knappes Ergebnis. Ich glaube, das ist auch der Sache angemessen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe aber das Ergebnis gesehen und das war zumindest das Ergebnis, von dem ich auch ausgegangen bin. Ich meine, Bayern auch auf diesem, ich habe es gerade mal gegoogelt, dieses Classement Britannique. Das ist ja das, was sozusagen Heim- und Auswärtsliga anders gewichtet, um so eine gewisse Idee zu geben, um, sag ich mal, einen Kontext zu stellen, wer noch auswärts spielen muss und wer schon heim gespielt hat. Und auch da stehen sie auf dem 4. Platz. Das heißt, ist ein starkes Team, was in Heimform ist, aber eben auch die Punkte auswärts holen kann. Und dann ist dann so ein Ergebnis zumindest ja nichts, was einen schockt.
Ich glaube, das ist auch das, was Bayern in den letzten Jahren, waren sie ja schon oft ein starkes Heimteam, aber dass sie in diesem Jahr auch wirklich viele Auswärtspunkte geholt haben, auch wenn sie nicht unbedingt viele Auswärtssiege geholt haben, aber zumindest auswärts immer fast immer gepunktet, genau wie Toulon, das macht eben diese, das macht den Unterschied oben für diese Heimbarer-Spiele, finde ich, schon stark aus. Und Bayern im Halbfinale, das wäre ja schon also eine mittelschwere Sensation, wenn wir ehrlich sind. Für die ja, dauerhafte
Fahrt. Aber Halbfinale werden die Saison, glaube ich, nicht mehr schaffen, oder? Na, Toulouse, Bordeaux auf 1 und 2 und dann dahinter Toulon. Du musst ja, also, ich glaube, sie werden dann doch da bleiben, oder?
Also ja, nicht direkt Halbfinale, ja,
nicht direkt,
aber über die Barrage
ja, ins Halbfinale.
Aber so oder so, wann ist, ich glaube, also nach der Frage, wann das letzte Playoff-Spiel von Bayern war, ist die größere Frage noch, wann haben sie das letzte Playoff-Spiel gewonnen? Und ich weiß nicht, ob das in diesem Jahrtausend war. Also in der ersten Liga, in der Pro Ligue natürlich das ein oder andere mehr, aber das wäre schon eine mittelschwere Überraschung. Und ich meine, ihr Recruitment für die nächsten oder für die nächste Saison gibt ihnen ja irgendwie auch recht, dass sie sich weiterhin oben etablieren können. Dass sie als Verein weiter wachsen können. Die 10 ist natürlich weiter die große Frage. Ob das jetzt ein Luke Matkava wird, oder heißt Matkava Makatva, der George, der jetzt in Castres in jedem Fall, oder ein Caleb Manz, das ist jetzt natürlich noch die große Frage, wer es am Ende die doch sehr großen in die großen Fußstapfen von Camilo Lopez Rugby-Schuhen treten muss. Aber insgesamt schon sehr überzeugend, was Bayern da macht.
Ja, auf jeden Fall, die sind auf einem guten Weg und das Gleiche kann man nicht von Perpignan behaupten, die in Montpellier verlieren, 19-13, ein Spiel, was zumindest für Perpignan in dem Kontext wichtig war, dass ja Wann zu Hause gewonnen hat, und zwar mit dem Bonuspunkt. Das heißt also, da hätte man sicherlich gerne mehr gezeigt, auf der anderen Seite dann doch Montpellier relativ in Schwitzen gekommen bei ihrem Heimspiel. Montpellier auch eins dieser Teams, was immer noch in diesem Rennen um die Playoff-Plätze ist. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Kannst du groß was dazu sagen? Außer, dass es spannend war?
Ja, es war spannend, aber es war nicht gut. Das muss man in Fairness sagen. Ich glaube, es war halt auch einfach so ein Spiel, was von den ganzen Randerscheinungen einfach sehr, sehr überschattet war. Stuart Hogg, der mit dem Kreuzbandriss jetzt lange ausfällt. das ganze das Spiel wurde ja auch 20 Minuten später angepfiffen als geplant, weil noch dieses ganze Drama war, dass die Perpignan-Fans am Stadioneingang ihre Fahnen und Trommeln abgenommen bekommen haben, was ja sowieso schon, ja, was schwierig ist für so ein Derby, und wir erinnern uns alle an die Szenen vom letzten Jahr, wo ja also das halbe Stadion in Blut und Gold gekleidet war, wie ihre Farben ja so schön heißen. Und in diesem Jahr waren es auch irgendwie 2.500 Katalanen, die da waren. Das ist schon eine sehr anständige Auswärtsfahrerzahl. Und auch in diesem Jahr haben sie ja früh angefangen, die Auswärtstickets zu begrenzen und den Ticketshop zu schließen. Und zwischenzeitlich durftest du die Tickets dann nur noch im Fanshop kaufen, also vor Ort. Also sie haben alles getan, damit dass die Auswärtsfans nicht unbedingt so präsent sind wie im letzten Jahr, wobei man natürlich sagen muss, dass zumindest die Fahnen und Trommeln das eigene Versäumen von USAP waren, die sich wohl verpasst haben, diese Dinge anzumelden, was üblich ist. Das, was unüblich ist tatsächlich, was mich auch sehr, sehr überrascht hat, wie die Polizei ihre Kräfte eingeplant hat. Nur mal kurz zum Hinweis, an dem gleichen Wochenende hat das Klassiko zwischen OM und PSG stattgefunden. Also ein Spiel, was...
Ein Derby auf Steroiden.
Ja, was einiges an Polizeikräften bindet, zumal ja in diesem Jahr Spiele in Marseille bereits abgesagt wurden, weil die Fans die Scheiben von fahrenden Bussen von gegnerischen Mannschaften eingeschmissen haben. Dort ist... Ne? Aber das heißt, okay, ne, Polizei begrenzte Ressourcen. Nein, man hat sich stattdessen entschieden, die Auswärtsfans von Perpignan mit zwei Mannschaftswagen zu begleiten und den Fanzug mit Drohnen überwachen zu lassen. Wo man denkt, also Leute, kommt mal runter.
Ist immer noch Rugby.
Das Schlimmste, was wir von Perpignan in diesem Jahr gesehen haben, war ein Mittelfinger. Ich habe dafür wirklich wenig Verständnis. Was für eine Geldverschwendung. Darüber hinaus, Perpignan natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen in Sorge. Einer ihrer Videoanalysten wird seit Freitagabend, oder letzte Woche Freitagabend vermisst.
Ist bis jetzt auch noch nicht aufgetaucht, oder? Was ich so gesehen habe.
Ist bis jetzt auch nicht aufgetaucht. Ich meine, solltet ihr Hinweise haben, meldet euch auch gerne bei der französischen Polizei. Er ist an dem Freitagabend vor dem Spiel im Salon aus dem Auto ausgestiegen und nicht wieder aufgetaucht. Weiß man nicht so ganz. Einfach ein Spiel, das von dem ganzen Drumherum überschattet war. Also hat sich ja dann vor Ort sogar noch der Ligaverband eingeschaltet, damit irgendwelche Fahnen und Trommeln doch wieder an die Fans zurückgegeben werden. Und was für ein Drama, dass dieses Spiel von der sportlichen Qualität nicht verdient hatte. Aber ja, es ist eine spannende Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen. Zumindest auf der Tribüne hat es abgeliefert.
Wer auch abgeliefert hat, war Erik, denn der hat mit Van gespielt und gewonnen 29-19 gegen Toulon. Wir haben das schon angesprochen. Erik startet, spielt knappe 66 Minuten, wird dann ausgewechselt und kommt auch nicht mehr rein. Hat dem Spiel nicht geschadet, denn sie haben auch ohne ihn dann den Sack zugemacht. Was ein wichtiger Sieg. Ich hatte im Vorjahr nochmal mit Erik gesprochen. Er meinte auch nur, ja, es ist halt super wichtig, weil jetzt nochmal zu Hause zu verlieren, ne, das macht dann Mission Klassen halt schon mal schwieriger. Und vor allen Dingen reist ja Toulon auch mit der, Zitat Erik, vollen Kapelle an. Aber die volle Kapelle konnte nicht aufspielen. Ich muss fairerweise sagen, Toulon hat wirklich mit allem, was Rang und Namen hat, angereist. Haben ja gegen uns, wenn man so den französischen Fachmedien Glauben schenken darf, rotiert, nur um dann ihre besten Spieler in Anführungszeichen zu schonen, um in Wann mit 4 oder 5 Punkten abzureisen. Aber Wann hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und vor allen Dingen die Chance auf den Klassenerhalt so wirklich realistisch nochmal aufgezeigt. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Klassement Britannique. Ne, also für Heimsiege gibt es 0 Punkte und für Siege, die man auswärts einfährt, gibt es 4 Punkte. Und wenn man halt unentschieden spielt, gibt es jeweils Heim minus 2. Wenn man 0 spielt, also unentschieden spielt, auswärts sind es plus 2. Und für jeden Heimniederlage gibt es minus 4 Punkte. Und für jeden Niederlage auswärts gibt es eben 0 Punkte. Und da ist Van aktuell auch auf dem letzten Platz mit minus 9 Punkten. Dicht gefolgt aber von Perpignan Paris mit minus 8 und dann kommt Pau auf dem 11. Platz mit 0 Punkten. Was heißt das Ganze? In meinen Augen macht sich Relegationsplatz und Abstiegsplatz zwischen Paris, Perpignan und Van aus. Und die haben alle relativ komplizierte Schedules. Jetzt muss man sagen, dass Paris und Perpignan aber noch relativ auf sich gegeneinander treffen werden. Das heißt, wer auch immer dieses Battle gewinnen wird, wird aus meiner Sicht nicht direkt absteigen, weil die kriegen ja dann nochmal 4 Punkte. Das ist ja dann 8 Punkte spielen sozusagen. Das heißt, für mich geht es, wenn ich so das analysiere und durchrechne, geht es für mich darum, dass Van auf den Relegationsplatz kommt, was durchaus möglich ist, gerade mit solchen Heimsiegen. Das Einzige, was sie, glaube ich, echt ärgern wird, ist dieses Unentschieden gegen Perpignan. Denn wenn sie dieses Spiel gegen Perpignan zu Hause gewinnen, dann haben sie eben minus 4 Punkte weniger und wären auf dem 12. Platz. Das heißt, wären in bester Ausgangslage auf die Relegation. Denn ich habe jetzt, das muss ich jetzt mal kurz recherchieren, denn ich habe mir das extra rausgespeichert. Das sind ja hier gute Sportjournalisten. Hatte mir extra den Beitrag gespeichert. Denn was man ja auch immer in Erwägung ziehen muss, das heißt, zum Ende der regulären Spielzeit kommt ja auch der ein oder andere Verein dazu, zu rotieren. Und ich glaube, am letzten Spieltag spielt Van in Bordeaux, glaube ich, wenn ich das richtig... vielleicht kannst du auch nochmal nachgucken, Marc. Nicht, dass ich mich jetzt hier verrichte.
Spieltag Van in Bordeaux, Perpignan zu Hause gegen Toulouse und Paris zu Hause gegen Castres.
Genau, das sind alles Teams, die relativ sicher an den Top 6 sind. Das heißt, irgendwo musst du punkten. Wenn wir jetzt auf Paris ansprechen. Paris spielt gegen USAP, hat also dieses direkte Duell gegen Perpignan, spielt dann zu Hause gegen Lou, was schwer werden wird, spielt dann auswärts in Clermont, was schwer werden wird, und spielt dann zu Hause gegen Castres. Was? Alles kann passieren. Castres möglicherweise schon sicher qualifiziert, rotiert durch. Paris spielt um Abstieg, da kann man dann gewinnen. Für Perpignan ist es eben das direkte Duell. Spielen dann auswärts gegen uns, wird schwer. Auswärts gegen La Rochelle, wird auch kompliziert, nur um dann zu Hause gegen Toulouse zu spielen. Was natürlich, ich denke, Toulouse wird auch rotieren, sind jetzt schon sicher qualifiziert. Dann auch extrem kompliziert werden wird, auch gegen eine zweite Mannschaft. Und ich glaube, da hat Van die bessere Karten, denn sie spielen zu Hause gegen La Rochelle, die haben sie schon mal geschlagen. Sie spielen dann auswärts gegen Bayonne, das wird schwer, nur um dann aber zu Hause gegen Pau zu spielen. Und ich glaube, gegen Pau können sie punkten und dann spielen sie auswärts gegen Bordeaux. Da kann alles passieren, aber ich glaube, Van hat eine echte Karte zu spielen, wenn es gegen Pau rangeht und auch jetzt gegen La Rochelle dieses Wochenende. Oder nächstes Wochenende, entschuldigt bitte. Wie siehst du das, Marc?
Ich glaube, es wird extrem spannend. Ich glaube auch, dass Van keine schlechten Karten hat. Sie sind natürlich, egal wie rum, sie sind Außenseiter, aber ich glaube, sie haben keine schlechten Karten. Ich meine, jetzt bin ich natürlich nicht objektiv. Das muss ich natürlich sagen. Und wenn ich die Entscheidung hätte, wie ich es mir wünschen würde, wie diese Tabelle am Ende aussieht, sag mal, steigt weder Perpignan noch Van ab.
Aber erstmal mit Blick auf die Spiele, wie schätzt du das ein? Wer gewinnt erstmal das direkte Duell Paris-Perpignan? Weil der ist ja dann schon mal durch, zumindest meiner Rechnung nach.
Ich finde es echt schwer einzuschätzen. Ich würde schon sagen, dass Perpignan die besseren Karten hat.
Okay.
Stade Français haben nicht gut performt auswärts. Du hast,
wir haben verloren 49 zu 24. Im Duell gegen Rassinger, das ist natürlich 50 Punkte im Derby, das ist schon...
Perpignan kennen diesen Druck-Abstiegskampf. Haben den einen oder anderen Spieler, der Zeit nachzuholen hat und was gut zu machen hat. Natürlich auch die ein oder andere längerfristige Verletzungssorge, aber ich glaube, Perpignan kennt diesen Druck eher und Sammy Giral kann schon echten Hexenkessel sein, gerade in solchen Spielen, gerade gegen Vereine wie Perpignan, wie Stade Français, der ja so das ziemliche Gegenteil von Perpignan ist. Da prallen ja in vielerlei Hinsicht Welten aufeinander. Ich glaube, Perpignan wird knapp gewinnen. Ich glaube nicht, dass. Ich denke, Stade Français wird einen Defensivbonus holen. Aber ich glaube, Perpignan wird das gewinnen.
Dann macht es sich halt zwischen Paris und Vannes aus. Und ich glaube, da hat dann doch Vannes den einfacheren, in Anführungszeichen, wie sagt man, Spielplan. Und kommen sie dann auf die Relegation. Ich glaube, das ist machbar. Und dann Paris steigt direkt ab, ist irgendwie so unvorstellbar. Aber mit Blick auf. Ja, auf das Rugby, was gespielt wird und auf die Spiele, die noch folgen, ist es irgendwie unvorstellbar, aber durchaus realistisch. Was natürlich eine absolute Katastrophe ist, gerade danach, weil sie letztes Jahr noch das Halbfinale gespielt haben.
Ich bin halt vor allem gespannt, was das für die Pro D2 macht. Weil ich meine, also so unvorstellbar, wie es ist, aber...
Es ist unvorstellbar, also das kannst du mir... Also, sind ja noch nie abgestiegen. Das ist auch einer dieser wenigen Vereine, die nie abgestiegen sind.
Aber ich freue mich auf das, einfach auf das Duell zwischen, also ich würde mich freuen auf das Duell zwischen Stade Français und so vielen Traditionsvereinen, auf die sie schon lange nicht mehr getroffen sind, wie Dax, wie Mont-de-Marsan, wie Agen, wie Biarritz, was ja auch immer so ein ausgespieltes Duell war, Béziers, ne, also alles vorausgesetzt, dass ich da das aufsteigt, wer erwartet ist, aufzusteigen. Oh, ich auch wenn es nur ein Jahr ist, fände ich das ein echt schönes Jahr.
Wir warten es ab. Du hast das angesprochen, Biarritz, Béziers und dir Pro D2 ist auch gefallen. Wir sind angekommen in der zweiten Liga. Biarritz hat 33-17 gegen Béziers gewonnen. Auch hier ja Fandays und Derbys. Ja, erwartbar, oder? Biarritz relativ heimstark, Béziers jetzt vielleicht nicht das Team, was man erwartet hätte, dass sie nach Biarritz kommen und da alles kurz und klein hauen. Dementsprechend doch ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können, oder?
Ja, ich meine, was heißt beide Teams leben können? Biarritz in jedem Fall. Biarritz kann sich nicht mehr nach oben, nach unten viel verändern. Können nicht mehr absteigen, können nicht mehr in die Playoffs kommen. Béziers auf der anderen Seite haben natürlich schon noch den Kampf mit Montauban um den 6. Tabellenplatz. Béziers muss eigentlich jeden Punkt holen, den sie holen können, um nicht das eine Team zu sein, das am Ende von diesen 7 Teams, die sich um die 6 Plätze duellieren, wobei es ja eigentlich jetzt mehr um diesen 6. Platz geht, um da nicht das unglückliche Team zu sein, das da rausfliegt. Aber sie haben Glück gehabt, Konkurrenz hat auch gepatzt. Also können sie dann am Ende schon zufrieden sein.
Ja, könnte aber alles schlimmer sein, ne?
So. Ja.
Du hast es angesprochen, wir kommen auch nicht direkt dazu. Wir wollen erstmal das Derby Londé, also Mont-de-Marsan gegen Dax, abhaken. Mont-de-Marsan einen super wichtigen Heimsieg eingefahren für den Klassenerhalt. Stehen jetzt, wenn ich das so richtig sehe, auf dem 13. Platz mit minus einem Punkt auf meinem Classement Britannique. Sind also auf dem besten Weg, sich in der Klasse zu halten nach dieser ja doch turbulenten Saison. Und haben ja auch, oder haben wir dominiert, muss man ja auch mit dem Blick aufs Ergebnis klar sagen, ne? Also dann doch relativ deutlich, und Dax ja letztes Jahr, glaube ich, sogar noch gewonnen.
Dax hat die letzten 3 Derbys gewonnen, was schon kurios war. Ich meine, die Derbys letztes Jahr hatten natürlich noch ein bisschen mehr Biss, weil beide Seiten um den Playoff-Plätze gekämpft haben. Dieses Jahr ein bisschen weniger Biss. Stadion auch nicht ganz ausverkauft, aber mit 14.000 immer noch recht, oder 13.200 oder was auch immer, recht gut besucht, aber im Rahmen. Ne? Aber ein eindeutiges Spiel, auch die Punkte von Dax kamen dann in der zweiten Hälfte, wo das Spiel schon eigentlich durch war. Positiv aus deutscher Perspektive, Maxim Oltmann hat durchgespielt. Aber ansonsten...
Es hat nicht gereicht. Was auch interessant war, tatsächlich Grenoble, die dann doch ordentlich zu kämpfen hatten zu Hause gegen Oyonnax, die ja so ein bisschen das direkte Gegenteil sind zu Brief. Brief kommt jetzt kurz vor den Playoffs richtig in Fahrt, während Grenoble strauchelt. 26-23, am Ende ist es dann ein Strafkick, der das Spiel entscheidet. Für den Tabellenführer sicherlich nicht die optimale Vorbereitung, bevor es dann beim nächsten Spiel gegen Brief geht.
Ich bin nicht, ich sehe das nicht ganz so kritisch. Sie haben das Spiel als Viertelfinale gespielt. mit diesem Sieg sind sie jetzt sicher im Halbfinale. Das ist schon okay, ne? Oyonnax hat die letzten drei Spiele in Grenoble gewonnen. Das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn sie eine maue Saison spielen, ich finde das schon okay. Also, ja, mehr wäre drin gewesen. Aber, ja, also ich sehe es eher positiv. 13.000 Fans im Stadion, also 12, 6, 5, 3, irgendwas in die Richtung. Vor allem gegen ein Team wie Oyonnax, das nicht mit allzu vielen Auswärtsfans kommt, weil in Oyonnax wohnt niemand. Und das ist dann schon, für mich ist das, sie haben es ihre Generalprobe geschafft, sie haben ein Team geschlagen, gegen das sie in den letzten Jahren oft verloren haben. Und relativ volles Stadion. Ich glaube, insgesamt ist das schon netto positiv.
Brief gewinnt 23-39 gegen Aurillac, ihr Derby, also auswärts der 10. Sieg ohne Niederlage. Brief also wirklich, hat nochmal die Rakete gestartet. Das Spiel relativ uninteressant, wollen wir gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Viel interessanter ist aber dieses ja vorgezogene Finale Grenoble gegen Brief. In Brief findet das Ganze statt. Denkst du A, dass Grenoble mit der besten Truppe anreisen wird, und denkst du B, wird es Grenoble gewinnen können?
Oh, ich glaube nicht, dass Grenoble mit dem besten Team anreist. Oder sie haben 5 Punkte Vorsprung. Am letzten Spieltag spielen sie zu Hause gegen Nevers, die nicht mehr allzu viel zu holen oder zu verlieren haben. Brief muss gewinnen, weil sie am letzten Spieltag auswärts in Béziers spielen, die dann sicherlich noch einiges machen müssen. Ich glaube, Grenoble wird da nicht den Grund sehen, wirklich groß was zu riskieren. Ich glaube, am Ende wird Brief gewinnen, weil Brief einfach einen krassen Lauf haben. Die sind in dieser Saison oder im Laufe der Saison so, so viel besser geworden. Also für mich ist das ein relativ klarer Sieg für Brief und auch wie heißt denn der Vater von. Also der Papa Dari Carrère hat ja.
David.
Christoph?
Nee. David.
David, ja. Hat ja relativ richtig darauf hingewiesen, dass er schließlich auch im letzten Jahr nicht der zweitplatzierte Meister geworden ist. Auch im letzten Jahr der zweitplatzierte Meister geworden ist. Von daher. Es macht für Brief am Ende auch nicht mehr den Unterschied, ob sie nur, und für Grenoble genauso wenig, ob sie Erster oder Zweiter werden, Hauptsache Halbfinale zu Hause, das ist der wichtige Teil. Aber der Rest macht den Kohl nicht mehr fett. Von daher, also ich glaube, Brief wird dieses Spiel gewinnen. Ich glaube nicht, dass es viel Aussagekraft fürs Finale haben wird.
Mhm. Alles klar. Kommen wir dann mal zu den Dingen, die irgendwie lustig sind, aber eigentlich vollkommen egal. Nizza besiegt nämlich Provence 13-12. Das ist auf der einen Seite vollkommen egal, weil nämlich Nice minus 26 Punkte hat auf diesem Classement Britannique, also schon sicher abgestiegen. Man weiß auch warum. Dieses Classement Britannique gibt nämlich Aufschluss darüber, was man braucht, um in der Pro de Deux zu bleiben. Du brauchst im Grunde eigentlich nur alle deine Heimspiele zu gewinnen, denn vom Platz 8 bis Platz 13 hast du eine Differenz von 5 Punkten zu minus 1 Punkt. Das heißt, das sind alles Teams, die mehr oder weniger alle ihre Heimspiele gewonnen haben und dann vereinzelt vielleicht mal ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Also in Summe, das reicht schon aus, um die Pro de Deux im Klassenhalt klar zu machen. Wenn du aber wie Aurillac oder auch Nice, ich meine, Aurillac hat nur in Summe zwei Heimspiele verloren, das reicht aber schon aus, um auf dem Relegationsplatz zu sein. Wenn du aber wie Nitz eigentlich alles verlierst, was du zu Hause spielst und mit minus 26 Punkten da stehst, was soll man dazu sagen? Also das würde ich jetzt mal überspringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc.
Ja, zu wenig, zu spät. Hat Aurillac wirklich nur 2 Spiele zu Hause verloren?
Im Classement Britannique, sie werden sicherlich irgendwo auch mal auswärts gewonnen haben, aber in Summe sind sie bei minus 8 Punkten.
Ich glaube, sie haben mehr Spiele zu Hause verloren.
Ja, da haben sie aber dann, haben sie auf jeden Fall, wenn sie zu Hause verloren haben, das mit dem Auswärtssieg irgendwo gut gemacht.
Denn,
ja, genau. Spielt am Ende ja auch nicht die große Rolle. Also Aurillac relativ sicher auf dem Relegationsplatz. 5 Punkte Rückstand auf Agen, die auch gepatzt haben in Fairness. Aber ja, Aurillac dürfte auf diesem Relegationsplatz landen. Wie gesagt, Agen auch gepatzt.
Wollen ja auch ihren Trainer jetzt austauschen, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist, aber soll ja wohl der aktuelle Agen? Trainer, ja, der aktuelle Trainer von Aix-en-Provence sein.
Der Maurizio Reggiano.
Nachdem der jetzige Trainer ja nur eine Saison gemacht hat, ne? Also er hat vormals die U20 trainiert und ist jetzt nach nur einer Saison wieder raus.
Agen zeigt, wie in den letzten Jahren, aber fast üblich ein erschreckendes Maß an Ungeduld. Wobei es natürlich fair ist zu sagen, dass sie einen recht guten Kader haben und daraus wenig machen. Maurizio Reggiano hat die beiden Erstliga-Jahre, also einen Zweitliga-Jahr als Co-Trainer und dann die beiden Erstliga-Jahre verantwortet in Agen. War damals ja so ein kleines bisschen der Skandal, dass er gegebenenfalls Mont-de-Marsan übernehmen sollte, wo Mont-de-Marsan um den Aufstieg gespielt hat und Agen gegen den Abstieg. Und dann was, wenn die beiden im Relegationsspiel aufeinandertreffen? Er ist dann ja letzten Endes zu Kassel gegangen, von daher, aber in jedem Fall, ich glaube schon, dass das passieren wird. Agen hat, wie gesagt, in den letzten Jahren erschreckend viele Trainer ausgetauscht. Ein bisschen das Montpellier-Problem. Wenn er langfristig was aufbauen kann, gut, wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist das, wird das verpuffen, ne? Valence ohne Tim Menzel, hatten wir schon angesprochen, hat 69-21 gegen Nevers gewonnen. Beide Teams ohne wirklich was noch zu erreichen in diesem Jahr. Und Montauban hat das 8-Punkte-Spiel gegen Colomiers verloren, 17-31 im Ernest Vallon vor knapp 14.000 Fans.
Das ist immer ein ordentlich.
Ja, also mehr als doppelt so viel, als sie im eigenen Stadion gehabt hätten. Aber eben natürlich auch ohne Heimvorteil.
Was vielleicht eine Niederlage erklärt, dafür wird man sich ja doch über die Mehreinnahmen sicherlich freuen, ne? Also davon gehe ich stark aus.
Ja, Stand jetzt Montauban aus den Playoffs raus, aber wie gesagt, punktgleich mit Béziers. Beide 3 Punkte hinter Soyons-Goulême und 5 Punkte hinter Provence Rugby, also auch dort noch alles offen. Wie gesagt, im Abstiegskampf schon ein bisschen klarer. Nizza ist ja schon seit ein paar Spieltagen abgestiegen. Und Aurillac nähert sich relativ eindeutig dem Relegationsspiel. Agen nächste Woche in Dax, auch das ein kleines Derby. Und Aurillac in Nevers, vielleicht wenn eins der beiden Teams auswärts gewinnt, haben wir da schon Klarheit. Kommen wir zu National, wo wir definitiv Klarheit haben, weil da war der letzte Spieltag. Von daher wissen wir da sehr gut Bescheid. Narbonne hat 61-31 gegen Langon gewonnen. Relativ spannendes Spiel dahingehend, dass Langon nicht zu verlieren hatte, weil sie auf dem letzten Platz waren und sie wussten, wenn sie müssen in jedem Fall gewinnen, idealerweise mit Bonuspunkt, um überhaupt eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Aber auch das hätte vorausgesetzt, dass Olympique Marquois verliert. Dazu kommen wir noch. Haben aber dann innerhalb von 20 Minuten 31 Punkte gelegt. Und das Spiel nochmal gedreht. Und das etwas sehr, sehr spannend gemacht, was mir gar nicht entgegengekommen ist, weil Narbonne brauchte den Sieg für das Heimhalbfinale. Und da wisst ihr ja, bin ich nicht objektiv. Haben aber am Ende 61-31 eindeutig gewonnen. Ich glaube, da kann man dann nicht mehr streiten. Aber eine Tendenz, die Narbonne in diesem Jahr oft hatte, den Gegner unnötig zurück ins Spiel kommen zu lassen, das kann sich gegen bessere Teams auch gut und gerne mal rächen.
Was sich auch rächen kann, ist, wenn man mit der zweiten Truppe nach Massy fährt, dann bekommt man nämlich 40 Punkte. Massy gewinnt 40-14 gegen Darp. Und das vielleicht wichtigere Spiel, vielleicht ja auch für dich, Marc. Carcassonne gewinnt gegen Suresnes 36-22, spielt damit also ihr Barrage-Spiel zu Hause, was dazu führen könnte, dass man auf Narbonne im Halbfinale trifft, wenn ich das richtig sehe. Was ja ein drittes Derby bedeuten würde, also kann eigentlich gar nicht besser sein für den neutralen Zuschauer. Du wirst
auch im letzten Jahr schon, was ja ein unglaublich spannendes Spiel war, was sich ja erst in der letzten Minute der Verlängerung entschieden hat. Ich weiß nicht, ob ich darauf nochmal Lust hätte, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr spannendes Spiel. Carcassonne-Albi, was ja das Barrage-Spiel sein wird, auch sehr, sehr spannend.
Wer glaubst du macht?
Boah, wird Carcassonne schon gewinnen. Würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Möchte an der Stelle noch einmal kurz nachreichen, dass es bei den Tarbes ja einen relativ harten Bruch gab. Nicht nur was Trainerstab und Team angeht, sondern auch was Präsidium angeht. Dort ist ein neuer Präsident angetreten, mal wieder. Aber diesmal einer, der noch nicht aus dem Vereinskosmos kam, hat ein Defizit von 300.000 Euro aufzuholen. Mal schauen, ob er das schafft. Wir haben jetzt ein paar Mal drüber geredet. Zuschauerzahlen sehr eingebrochen, Sponsoren sehr, sehr vorsichtig in dem Verein. Gespannt, aber zumindest Bewegung drin. Aber ja, um zurückzukommen bei den Teams, die tatsächlich um irgendwas spielen, Carcassonne wird sicherlich gegen Albi gewinnen, denke ich, auf ein neues Derby Audois. Finde Bonne tatsächlich eine sehr kuriose Situation, weil sie, ob sie im Finale nur auf Carcassonne treffen oder eben in der im Halbfinale auf Périgueux, beides Teams, die schon. Narbonne spielt ja das Halbfinale zu Hause und das Finale findet ja auch in Narbonne statt. Das heißt, in jedem Fall zwei Heimspiele. Carcassonne und Périgueux haben beide in den letzten Wochen in Narbonne gewonnen. Bleibt also sehr, sehr spannend.
Du hast es schon angesprochen. Périgueux, das Video habe ich dir geschickt, spielen vor 8000 Leuten. Jetzt fragt man sich, wie 8000 Leute? Geht doch gar nicht. Doch, geht. Denn das neue Stadion Frischrenn oder das neue alte Stadion, möchte ich lieber sagen, ist jetzt eingeweiht worden. Ein paar Monate zu spät, aber immerhin konnte man es direkt mit einem Heimsieg in Beschlag nehmen, einspielen, wie auch immer man das mit Stadien macht. Sie haben nämlich 28-25 gegen Rouen gewonnen, also ein versöhnlicher Anfang, zumindest für die Herren aus Périgueux. Und mit diesem Stadion ist man jetzt auch endlich zweitligareif.
Ja, ich meine nicht nur mit einigen Monaten Verspätung, auch 12 Millionen über Budget, aber das ist eine andere Geschichte.
Also wir aus Berlin können uns da nicht beschweren mit unserem Flughafen, ne? Das sind wir gewohnt.
In Berlin ist noch nie ein Bauprojekt schiefgegangen, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Lüge.
Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Nein, das mit der 100, mein Management war doch gut. Ne? Oh Gott, ey. Auch da kurios, Périgueux, Rouen, das Spiel haben sie dann nämlich gleich nochmal nächstes Wochenende. Denn in der Barrage werden die beiden auch wieder aufeinandertreffen. 8000 Fans, tatsächlich, also erstmal Zweitligareihe vollkommen richtig, nicht nur weil schönes Stadion, aber das, was ich sehr, sehr schön finde, vergrößerbar, denn neben der Tribüne, Stahltribüne auf der die Gegentribüne, die kann man erweitern und hinter den Torstangen ist auch noch Platz für neue Tribünen. Provence Rugby haben es vorgemacht, wie das gehen kann. Bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Andere Geschichte, Zuschauerrekord an dem Wochenende tatsächlich in Lille.
10.000 Mann im Norden.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber für dieses Do-or-Die-Spiel, wobei ist es ja eigentlich nicht, weil sie wären schlimmstenfalls in die Relegation gekommen, aber trotzdem gegen Chambéry, die in Bestbesetzung angetreten sind, gegen also Tabellenersten auch nach Ende der regulären Saison, 36-27 gewonnen, haben es nicht mal spannend gemacht, lagen lange zurück, haben dann durchgepowert und durchgezogen. Damit den direkten Klassenerhalt gefeiert. Starke Leistung, würde ich persönlich sagen. Und nicht nur, es klingt jetzt so als, ja gut, sind jetzt halt ne, ein Punkt vor Langon, 12. Nee, 10. Haben Tarbes hinter sich gelassen, haben Suresnes hinter sich gelassen. Es sind sogar fast an Bourgoin noch rangekommen. Zeigt auch, wie eng es da unten eigentlich noch alles mit drin ist.
Und eigentlich noch viel schöner, abseits der sportlichen Ereignisse ist, 10.000, also wirklich diese 10.000 Mann im Stadion in Lille, einer Fußballstadt, zeigt einfach, der Sport wächst, die dritte Liga gewinnt an Klasse, gewinnt an Influenz und ich denke, wenn es so weitergeht, da können wir uns auch freuen, das bald im Stadion zu sehen, denn das sportliche Niveau ist da, die Kulisse ist da, die Spannung ist da, also wieso erbarmt sich nicht ein kleiner Fernsehsender, Streamer, diese Spiele ins Programm zu nehmen? Ich denke, es wird genug, ja, es wird ein Publikum finden.
Ja. Gehe ich auch sehr von aus. Der Vollständigkeit halber am Ende noch, Bourg-en-Bresse hat 42-33 gegen Albi gewonnen. Albi dann entsprechend auch in den Top 6, aber auswärts in Carcassonne. Der Sieger aus Carcassonne, Albi, muss in Chambéry dran und Narbonne spielt gegen Périgueux oder Rouen. Longoria muss, wie gesagt, in die Barrage, das Relegationsspiel gegen den Verlierer des Viertliga-Finals. Da kommen wir auch noch zu, denn dort gibt es aus deutscher Perspektive einen klaren Favoriten.
Wir sind alle für Nior.
Es ist sehr, sehr spannend, weil dort zwei Teams oder zwei Städte im Finale stehen, die nicht unbedingt als Rugby-Städte bekannt sind. Aber vielleicht angefangen einmal beim Sieger der oder Tabellenführer, also erstmal die beiden Tabellenführenden der regulären Gruppenphase, auch das ja nicht immer der Fall. Rennes hat 26-10 gegen Vienne gewonnen in Châteauroux, die beiden Halbfinalspiele und das Finale natürlich auf neutralem Grund. Das aber nicht überraschend. Vienne hat sich gut geschlagen, hatten sich ja nach dem Abstieg komplett neu aufgestellt, 40 Abgänge im Kader gehabt. 42 Abgänge, 40 Neuzugänge, also komplett ausgetauscht eigentlich.
Felix Magath-Style.
Ja, also wie gesagt, vor allem halt auch ohne Budget eigentlich. Keiner der Spieler in Vienne wird bezahlt. Rennes ist da schon deutlich professioneller aufgestellt. Ja, am Ende 26-10. Das wirkliche spannende Spiel war in Tours, wo auch das Finale stattfinden wird. Knapp 4000 Fans haben das Duell zwischen Nior und Orléans betrachtet oder gesehen. Michel Himmer, ich bin mir etwas unsicher, eigentlich war er laut Social Media Kanälen in der Startaufstellung angekündigt. Laut Spielbericht kam er von der Bank. Ich weiß nicht, ob sich da noch kurzfristig was geändert hat. So oder so wurde er entweder in der 60. Minute ein- oder ausgewechselt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, das bitte ich zu entschuldigen. Es gab auch einen sehr, sehr wackeligen Stream, der hat keinen Spaß gemacht. Ich habe das Spiel aber gesehen, Nior hat sich am Ende klar abgesetzt mit 30-12. Aber ja, vor allem Orléans, auch wie auch schon im Spiel davor gegen Osch, eigentlich ohne Offensivlösung, haben sich da sehr, sehr schwer getan, irgendwelche Breschen zu schlagen. Und am Ende verdient der Sieg für Nior, wie gesagt, 30-12. Das Finale jetzt am Wochenende wieder in Tours. Und ich würde sagen, da drücken wir alle dem werten Herrn Himmer die Daumen.
Auf jeden Fall.
Hoffen, dass die Mann aus Frankreichs Versicherungshauptstadt da auch tatsächlich eine sichere Sache draus machen. Ja.
Wir drücken die Daumen, berichten dann, wenn es soweit ist, wie es ausgegangen ist. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns, denke ich, oder Marc? Liegt dir noch was auf der Seele?
Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Hinweise habt, meldet euch gerne an unter info@blöblaurugby.de oder per Instagram an blöblaurugbypod. Ab nächster Woche verspreche ich auch, dass die Social-Media-Kanäle wieder ein bisschen mehr Liebe erfahren. Aber die Nachrichten lesen wir natürlich vorher schon sehr, sehr gerne. Vielen Dank an alle, die uns da schreiben. Und dann wünschen wir euch ein schönes Rugby-Wochenende. Nicht vergessen, auch das Halbfinale im Champions Cup könnt ihr im deutschen TV empfangen. Aus werberechtlichen Gründen verschweige ich euch jetzt aber wo. Das müsst ihr selber rausfinden. Und ansonsten einen schönen 1. Mai.
Einen schönen 1. Mai. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.